Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Roland Hipp, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vor ein paar Jahren waren Sie schon mal hier. Da waren Sie Kampagnengeschäftsführer. Und ich glaube, seit gut einem Jahr oder fast genau einem Jahr sind Sie jetzt der erste Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Was ist die größte Veränderung in Ihrem Leben?
Naja, ich glaube, die Bürde und die Verantwortung ist noch ein bisschen größer geworden. Vor einem Jahr hatte ich noch eine Kollegin, die erste Geschäftsführerin war, das heißt also rechtlich verantwortlich, und das hat zugenommen. Aber in der Zwischenzeit sind wir 3 Geschäftsführungen, ich habe noch 2, eine Kollegin, einen Kollegen, und wir arbeiten nach dem Prinzip Shared Leadership, das heißt, wir übernehmen alle gemeinsam die Verantwortung, und erster Geschäftsführer heißt real, formal eigentlich, ich bin eingetragen im Vereinsregister und bin somit rechtlich verantwortlich. Und ich denke, das werden wir in den nächsten Monaten auch noch ändern.
Zu dritt Chef sein heißt aber auch, die Kommunikation muss extrem gut laufen.
Ja, das ist ein Unterschied. Wenn man zu zweit ist und 14 Jahre lang zusammengearbeitet hat, dann läuft viele Kommunikation über die Augen. Dann weiß man schon, was der eine denkt oder meint, wenn er ein bisschen zwinkert. Und mit 3 Geschäftsführungen ist es eine höhere Kommunikation. Aber bisher funktioniert es hervorragend, hätte ich nicht gedacht.
Sie haben Ihr Handy eben ausgemacht, als Sie ins Studio kamen. Wie viele Nachrichten werden Sie haben? Was schätzen Sie, wenn Sie hier um 12 Uhr rausgehen?
Also es sind ganz sicherlich 50, 100 Mails eingegangen. Aber ich habe das Glück, dass ich eine Supermannschaft um mich herum habe, die schon anfangen, wenn die Mails reinkommen, sie zu verteilen, zu gucken, sind es Kampagnenthemen, sind es irgendwelche internationalen Themen, sind es nationale Themen, sind es administrative Themen. Und meistens, wenn ich dann auf mein Handy komme, sind von den 50 oder 100 schon 80% verteilt.
Als Sie das letzte Mal hier waren, war Fukushima gerade passiert. Da waren Sie dann auch hier auf einer Konferenz in Stuttgart. Haben Sie das verbunden jetzt auch mit Konferenzen?
Nein, habe ich nicht. Ich bin gestern Abend hier angereist, habe die Nacht in Stuttgart verbracht. Ich bin gern mal wieder hier. Ich komme nicht so oft ins Ländle. Und ja, wenn die Sendung vorbei ist, dann geht es zurück nach Hamburg. Mehr Zeit habe ich nicht bekommen.
Ein großes Thema, was Sie wahrscheinlich gerade auch beschäftigt und ganz vordergründig natürlich auch beim Klima ein wichtiges Thema ist, ist die Ankündigung des Ausstiegs der Amerikaner aus dem Klimaschutzabkommen. Wir hören gerade mal Donald Trump dazu.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Das waren seine Worte. Wie hat Greenpeace Deutschland darauf reagiert?
Ja, das ist ein absolutes Unding. Wie ein Präsident so wenig Verantwortung für diesen Planeten übernehmen kann. Und unser Spruch darauf erstmal plakativ ist Planet Earth First. Das heißt, es geht um den Planeten, es geht um unsere Lebensgrundlagen. Der Klimawandel ist bestimmt eine der großen Anstrengungen, die die Menschheit vor sich hat, den Klimawandel aufzuhalten, ihn zu stoppen. Und wenn sich dann ein Präsident einer Nation von den Pariser Abkommen zurückzieht, und zwar von einer Nation, die die pro Kopf größte CO2-Emission hat, dann ist das natürlich katastrophal.
Greenpeace Deutschland hat, glaube ich, bei der amerikanischen Botschaft in Berlin dann auch etwas an die Wand projiziert, Total Loser. Das wurde projiziert. Wie es hätten Sie damals gemacht? Wie sieht eine Kampagne vor 20 Jahren aus von Greenpeace? Ich glaube, projiziert hätte man da nichts, oder?
Also ich glaube, projiziert hätte man noch nicht. Man hätte wahrscheinlich einen Banner gehängt. Aber wir haben ja die Sprache von Trump einfach nur übernommen. Er erwähnt es ja öfters mal. Sehr ungewöhnlich für einen Präsidenten, wer alles in dieser Welt ein Total Loser ist, außer ihm. Und wir denken, er ist der größte Total Loser, wenn es um den Klimawandel geht. Und aktuell steht der G20-Gipfel vor uns. Ja, wir haben 7. 8. Juli in Hamburg den großen G20-Gipfel. Und dort wird die große Frage im Raum stehen, schaffen es die anderen 19 zusammen zu bleiben, um zumindest die 19 G20 von den G20-Staaten, dass die gemeinsam die Verantwortung für das Paris-Abkommen übernehmen.
Der angekündigte Ausstieg der Amerikaner aus dem Klimaschutzabkommen. Ein großes Thema natürlich auch für die Umweltschutzorganisation Greenpeace, deren Geschäftsführer heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Roland Hipp. Inwiefern hat diese Ankündigung Ihre Arbeit als Umweltschutzorganisation verändert?
Naja, wir sind nach Paris damals davon ausgegangen, dass es jetzt unsere Arbeit ist, die einzelnen Nationen zum Handeln zu bringen. In den USA haben wir jetzt die Situation, dass wenn Trump seine Ankündigung dann auch aktiv umsetzt, dass wir dort nicht mehr auf, sagen wir mal, den Gesamtstaat USA gucken können, sondern wir müssen dann auf die Einzelstaaten gucken. Was macht Kalifornien, was macht Florida, wo sind Staaten, die vorwärts gehen? Das heißt, die Arbeit dort wird viel vielfältiger. Wir müssen auf bestimmte Landesregierung oder Landesparlamente einwirken.
Wie machen Sie das?
Lobbyarbeit, mit den Leuten reden, Vorschläge zu machen, gucken, wo es Ansätze gibt, wo wir Lösungsansätze ihnen vorschlagen können. Und ich glaube auch, dass es auf der Ebene der einzelnen Staaten in den USA auch einen guten Nährboden gibt. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass Trump mit seinem Verhalten nicht nur in der Welt Aufregung erzeugt, sondern auch in den USA. Und er wird eine neue Bewegung dort ganz sicherlich aufbauen. Und zwar eine Gegenbewegung.
Ja, wenn man auf die Zahlen guckt, sind die USA einfach auch entscheidend, weil die USA für 16% des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich sind. China dann für 28. Deutschland, Sie wissen es vermutlich, für wie viel Prozent?
Das weiß ich nicht. Das haben Sie wahrscheinlich aufgeschrieben.
2%.
2%.
Ja. Aber wie sehr überzeugen Sie dann Deutsche überhaupt für den Klimaschutz noch was zu tun? Weil wir ja eigentlich so marginal gar nicht sind.
Das sehe ich anders. Also wenn Deutschland die Energiewende wirklich hier zustande bekommt, wenn Deutschland eine Industriemacht in dieser Welt das zustande bekommt und aufzeigen kann, dass man in Zukunft auch das Land mit regenerativen Energien versorgen kann, wenn man mit Elektromobilität denn die Mobilität gestalten kann, wenn man eine Landwirtschaft gestalten kann, wie wir es in Zukunft braucht, weg von konventionell hin zu nachhaltiger Landwirtschaft, und wenn man durch den Waldererhalt dementsprechend Klimaschutz betreiben kann, wenn das eine Industrienation aufzeigen kann, dann hat es Auswirkungen A in Europa, weil Europa blickt nach Deutschland, und es wird auch weltweite Auswirkungen haben. Wir wissen, dass China, wir wissen, dass andere Länder wie Indien auf Deutschland gucken und sagen, wie machen die das eigentlich, welche Vorteile haben
die? Da appellieren Sie an die deutsche Vorreiterrolle, höre ich daraus. Aber dieses Ziel zu sagen, wir wollen die Klimaerwärmung auf 2 Grad begrenzen, ist das überhaupt noch machbar?
Ja, wir glauben immer noch dran, dass es machbar ist. Nur je länger wir warten, umso größer wird der wirtschaftliche Einsatz. Je länger wir warten und Maßnahmen vor uns herschieben, umso schwieriger wird es, diesen Klimawandel auch, sagen wir, finanziell überhaupt noch hinzubekommen. Deswegen sehen wir momentan natürlich, unsere erste Forderung ist, dass zumindest von den G20, die sich in Hamburg treffen, 19 zusammenhalten und auch eine gewisse Führungsrolle übernehmen. Und von der Bundesregierung erwarten wir, dass nicht nur theoretisch gesagt wird, dass wir einen Klimawandel bekämpfen wollen, sondern dass es auch das Ganze in die Praxis umgesetzt wird. Und da haben wir es noch teilweise sehr stark.
Ja, und müsste nicht eigentlich auch viel mehr darauf geguckt werden, dass Länder wie Bangladesch und Ägypten, wo es eben auch droht, dass der Meeresspiegel einfach weiter sinkt, dass die sich darauf einstellen? Andere Länder wie die Niederlande haben das zum Beispiel bereits getan.
Ja, das sind aber dann schon die Maßnahmen, wie wir zur Veränderung, auf die Veränderungen reagieren. Wir sind aber immer noch an dem Punkt und sagen, wir können noch viele Veränderungen aufhalten, wenn wir jetzt die richtigen Schritte eingehen. Wie gesagt, die Mobilität verändern, unsere CO2-Ausstoße im Energiesektor reduzieren und so weiter. Und die Technik ist vorhanden. Die Technik ist vor allem in Deutschland vorhanden. Wir haben die Ingenieure, wir haben das Wissen. Auch Baden-Württemberg hat das Wissen. Also warum sollten wir es denn nicht tun?
Wobei ja gerade auch bei der Elektromobilität das Ziel von 1 Million Elektroautos auch von der Regierung inzwischen schon gekappt wurde. Aktuell sind es, glaube ich, 24.000 Elektroautos, die in Deutschland fahren.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Roland Hipp, erster Geschäftsführer bei Greenpeace Deutschland. Sie sind jetzt SWR1 Musikchef und haben was Politisches ausgesucht. Was hören wir?
Ja, von Pink, Mr. President.
Dear Mr. President, You'd never take a walk with me.
Was wollen Sie dazu noch sagen?
Ja, das ist einfach ein Aufruf für jemand, der eine Führung übernommen hat, dass er sich anders gibt, als es Trump momentan tut. Er muss Verantwortung übernehmen und nicht nur für die USA, sondern für die Welt.
Wobei das ja auch ein Bewusstsein schafft erstmal, so wie er sich verhält, ne?
Absolut, habe ich schon gesagt. Ich glaube, dass es mit und nach Trump eine größere Bewegung im sozialen und ökologischen Bereich in den USA und vielleicht auch weltweit geben wird.
Wir gucken aber nicht nur aufs große Ganze, wir gucken auch auf den Südschwarzwald, denn da haben wir eben bei uns auch in den Nachrichten gehört, morgen entscheidet die UNESCO in Paris, ob der Südschwarzwald in Zukunft Biosphärengebiet wird. Bei uns in SWR1 Leute Roland Hipp, der erste Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Was würde das für den Südschwarzwald bedeuten?
Das weiß ich nicht so genau. Was ich weiß ist, wir haben vor ein paar Jahren gab es die Entscheidung zum Nationalpark und wir fanden das absolut richtig. Wir brauchen mehr Schutzgebiete in den Wäldern in Deutschland. Schutzgebiete, wo sich die Arten zurückziehen können, wo sich die Arten auch erholen können. Wenn das Bioreservat dazu beiträgt, dass ein Schutzgebiet noch intensiver Schutz für die Biodiversität bedeutet, dann ist es gut.
Also es ist wohl für eine Vereinbarkeit zwischen Wirtschaft und Natur, dass diese Interessen eben auch zusammengebracht werden sollen. Das lässt sich gerade hier aus den Agenturen, die hier laufen, da zum Thema bei uns reinkommen, rauslesen.
Ja, ich glaube, man muss immer unterscheiden. Auf der einen Seite brauchen wir wirkliche Schutzgebiete, wo man sagt, man lässt den Wald Wald sein. Und wir haben auf der anderen Seite Verpflichtung, eine Waldwirtschaft herbeizuführen, die ökologisch ist, dass man nicht Kahlschläge macht, dass man die ursprünglichen Bäume und Wälder dort lässt, wo sie auch hingehören. Und ich glaube, das sind zwei Bereiche. Schutzgebiete, wo man nichts macht, wo man sagt, Wald ist Wald, die Arten dürfen sich zurückziehen. Und auf der anderen Seite müssen wir in eine Richtung, wo wir eine Ausgewogenheit zwischen Waldwirtschaft und Ökologie herführen.
Sie können es vielleicht ganz gut von Ihrer Heimat her beurteilen, denn die Schwäbische Alb, wo Sie herstammen, ist nämlich auch Biosphärengebiet. Wie sieht es dort für Sie aus? Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt da waren.
Vor ein paar Monaten war ich mal. Also für einen Schwaben, der auf der Schwäbischen Alb geboren ist, sieht es da immer ganz toll aus. Die Schwäbische Alb selber mit ihren Landschaften, das Donautal und so weiter. Es ist aber auf der anderen Seite auch teilweise Kulturlandschaft. Wir haben natürlich einiges verändert. Und das, was wir im Prinzip bezüglich Wäldern in Deutschland sagen, ist, wir brauchen mehr Wald, wir brauchen mehr, wir dürfen nicht so viel Bäume, Wälder kahlschlagen. Und auf der anderen Seite müssen wir eine andere Nutzung herbeiführen.
Sie sind seit mehr als 30 Jahren bei Greenpeace engagiert. Hat das den Anteil daran, dass jetzt beispielsweise die Schwäbische Alb auch Biosphärengebiet ist? Schreiben Sie sich das auf die Fahne?
Nein, das würde ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Wir arbeiten seit sehr langer Zeit an den Klimathemen, an den Biodiversitätsthemen, sprich Wälder. Wir haben uns für Nationalparks stark gemacht. Wir machen uns momentan stark im Spessart in Bayern für einen Nationalpark, einen dritten Nationalpark einzurichten. Aber ob wir jetzt alleine daran schuldig sind oder das auf unsere Fahnen schreiben müssen, das möchte ich mal dahinstellen.
Was konnten Sie denn für Ihre Region erreichen? Worauf sind Sie ganz besonders stolz?
Ich könnte jetzt ganz viele Einzelbeispiele machen. Auf was ich besonders stolz bin, ist, dass Greenpeace dazu beigetragen hat, dass es in diesem Land, in Deutschland, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen Deutschland, also in Deutschland, eine Bewusstseinsveränderung gibt. Als ich 1983 bei Greenpeace angefangen habe, wurden wir auf der Straße ausgelacht, wir wurden beschimpft, wir wurden als Arbeitsscheue, die nichts Besseres wissen, benannt. Und damals gab es keine Umweltprogramme bei den Parteien, geschweige, dass die Industrie Nachhaltigkeitsreports veröffentlicht hat. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass eine Partei sich hier mit Umweltschutz beschäftigt. Man kann sich nicht vorstellen, dass zumindest die Industrie sich mit Nachhaltigkeitsreports, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, will ich mal dahinstellen, ja, beschäftigen. Und ich glaube, das ist das der große Erfolg, den Greenpeace errungen hat, Bewusstsein zu schaffen. Der nächste Schritt ist übrigens, jetzt müssen wir handeln.
bei dem Sound der Doors erinnert sich unser Leutegast Roland Hipp, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, auch gerade daran, wie er früher auf der Schwäbischen Alb in einer Band Schlagzeug gespielt hat. Könnten Sie das heute noch?
Nein, überhaupt nicht.
Wie lange ging das?
Ein paar Jahre. Das war aber auch eher schlecht als recht. Von daher war es gut, dass ich aufgehört habe.
Was war denn Ihre allererste Begegnung überhaupt mit dem Umweltschutz dann?
Ich saß abends am Fernseher und da lief eine Sendung im Fernsehen, die hieß Greenpeace Helden oder Spinner. Und sie berichtete aber darüber, dass es aktive Leute sind, die sich damals gegen die Dünnsäureverklappung in der Nordsee gewehrt haben. Und ich fand es so total spannend, vor allem mit dem Hintergrund, dass die Leute gesagt haben, wir wollen handeln, wir wollen Taten statt Worten. Und habe mich dann spontan bei Greenpeace in Hamburg gemeldet und habe gefragt, was könnte ich denn tun? Was kann ich denn tun als Einzelner? Und dann bekam ich eine Adresse hier in Stuttgart von einer Gruppe. Und da hieß es, da kannst du hin, da kannst du engagieren. Da triffst du Leute, die das auch machen. Und da bin ich dann hingegangen.
Haben Sie nur Helden oder auch Spinner getroffen dort?
Ich habe keines von beiden getroffen. Ich habe normal denkende Menschen getroffen, die aktiv sind, die bis zum heutigen Tag, so erlebe ich Greenpeace jeden Tag, sehr aktiv sind, sehr emotional und an unseren Zielen arbeiten. Beides hat nicht gestimmt. Es waren keine Helden, wir sind keine Helden. Wir tun das, was wir glauben, was wichtig ist, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und wir sind auch keine Spinner. Ganz viele unserer Konzepte werden übernommen oder sind in der Zwischenzeit völlig in der Diskussion.
Ja, Sie haben 1983 dann auch hier Zweigstellen aufgebaut, in Konstanz und Albstadt. Was ist davon übrig geblieben?
Ich glaube, Albstadt gibt es so nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt Villingen-Schwenningen, wenn ich da richtig informiert bin. Konstanz gibt es noch. Die haben dieses Jahr ihre 30-Jahresfeier. Bin ich auch eingeladen, werde ich auch hingehen. Da freue ich mich drauf. Ja, es waren aber nicht nur die beiden Gruppen. Ich habe hier ganz engagiert in Stuttgart mitgearbeitet. Ich freue mich, dass diese Gruppe hier aktiv ist. Die macht in den nächsten Wochen hier Kleidertausch, Partys. Die machen ganz viel zu unserer Plastikkampagne. Und wir haben im süddeutschen Raum ganz, ganz viele Gruppen, die hochaktiv sind. Übrigens eines der wesentlichen Standbeine von Greenpeace Deutschland ist das Ehrenamt.
Und was sagen Sie, haben Sie dann auch wirklich für sich erreicht? Also von dem Idealismus, den Sie damals mitgebracht haben, dann auch wirklich bei Greenpeace anzufangen, gab es da auch Momente zu sagen, naja, wir kämpfen eigentlich gegen Windmühlen?
Ja, das ist bis zum heutigen Tag noch so. Man hat große Momente. Ich denke daran an die Prince Bar. Ich denke daran an
die Kampagne haben Sie geleitet damals
in Deutschland. Ich denke da an den Antarktischen Vertrag. Wir haben das erreicht, dass die Antarktis nicht ausgebeutet werden darf. Schaut man sich heute die Arktis an, also den Nordpol, und sieht, wie dort die Ausbeutung begonnen hat. Das wäre ganz schrecklich für die Antarktis. Also es gibt ganz viele solche Punkte, wo man sagt, Mensch, das haben wir erreicht. Und auf der anderen Seite steht man dann da und hat eine Entscheidung eines US-Präsidenten, der sagt, ja, was ich letztes Jahr gesagt habe oder was wir gesagt haben, gilt nicht mehr. Ich steige aus. Und da hat man natürlich dieses Auf und Ab und denkt, boah, was kommt jetzt für Arbeit auf uns zu und wie kriegen wir die anderen Nationen in den Handlungsbereich, um das zu kompensieren, was der Trump da gerade kaputt macht?
Was ist da Ihr persönlicher Motor? Was treibt Sie an?
Ich finde, Lebensgrundlagen kann kein Luxusthema sein. Für die Lebensgrundlagen zu kämpfen, für spätere Generationen etwas zu erhalten, ist für mich der absolute Motor. Ich habe eine Tochter. Und seit diese Tochter auf der Welt ist, ist es für mich noch viel, viel wesentlicher zu sagen, ich möchte für meine Tochter dafür kämpfen, dass auch sie in Zukunft in dieser Welt leben kann.
Roland Hipp, der Deutschlandchef von Greenpeace. Nicht nur Stuttgart leidet an dreckiger Luft, da sollen dann Feinstaubalarm und Mooswände helfen. Welche Konzepte schlagen Sie denn vor?
Die gesamte Mobilität in Deutschland und auch in anderen großen Städten umzubauen. Das heißt, wir müssen in Zukunft mehr auf die Städte achten. Wir müssen gucken, dass wir in die E-Mobilität kommen, aber eher im Bereich Carsharing als eigene Fahrzeuge zu haben. Wir müssen den Nahverkehr extrem ausbauen. Wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen, indem man bessere Verbindungen hat, auf individuelle Anforderungen reagieren und wir müssen auf mehr Fahrradwege setzen, weil ein Großteil der Strecken, die wir in der Stadt zurücklegen, kann man auch mit dem Fahrrad zurücklegen.
Greifen wir einfach mal ein Stichwort raus, was Sie jetzt von den vielen genannt haben, die E-Mobilität beispielsweise. Da sagen Sie auch, wichtig ist, auf Carsharing zu setzen, also die Millionen Elektroautos, von der die Regierung mal bis 2020 geträumt hat, die hielten Sie auch nicht für einen guten Plan.
Also erstens mal haben wir bezweifelt, dass die 1 Million bis 2020 machbar sind, wenn man nicht entsprechende Gesetzgebungen
Davon hat sich
erlässt.
Die Regierung ja auch schon verabschiedet,
genau,
wenn wir aktuell auf 24.000 angemeldete Elektroautos gucken.
Ja, aber das wird die Zukunft sein, ja? Wenn man über 2020 darüber hinaus guckt, wenn man auf andere Märkte guckt wie China, wird die E-Mobilität die Zukunft sein.
Glauben Sie denn, das ist das richtige Konzept? Müsste man das nicht auch hinterfragen? Denn was glauben Sie, was kostet der Strom dann irgendwann, wenn es viele Elektroautos gibt? Auch da wird es dann wieder Preiserhöhungen geben.
Also Punkt 1, Sie haben jetzt den einen Punkt E-Fahrzeuge aus meinem Konzept rausgenommen. Ich habe gesagt, es sind nicht nur die E-Fahrzeuge, und zwar in Form von Carsharing, sondern ich glaube vielmehr auf den öffentlichen Verkehr, also Bahn, Busse, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, glaube ich, viel mehr, dass man da machen kann. Das führen teilweise in anderen Ländern Städte uns schon vor. Man kann viel mehr mit dem Fahrrad machen. Die Fahrräder sind heute toll, die haben eine Technik, wir haben auch E-Bikes. Gestern habe ich gelesen, dass in den USA der erste Fahrradaufzug kommerziell in Betrieb genommen wurde. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen nur umdenken. Deswegen kann man nicht auf ein Ding setzen, sondern man muss die Städteplanung völlig neu. Die Stadt muss für den Menschen sein. Die Stadt kann nicht darin bestehen, dass wir an Abgasen und schlechter Luft von schlechter Luft belastet werden.
Dann nehmen wir das Beispiel Nahverkehr in Sachen Umdenken. Wie könnte man da umdenken, dass man die Menschen auch eher dann wirklich in die Bahnen auch lockt?
Ja, wir sollten nicht nur das ganze Geld in die ICE-Strecken stecken, sondern wirklich in den Nahverkehr zu gucken, dass man hohe Frequenzen hat, dass man es attraktiv macht, dass man das Auto stehen lässt und sagt, Mensch, bevor ich mir hier ins Auto reinsetze und im Stau stehe, setze ich mich in die Bahn, weil die fährt halbstündlich, viertelstündlich oder im Stadtverkehr alle 5 Minuten.
Da sind die Bahnen voll, da wollen sich die Leute nicht reinquetschen oder Züge werden nicht mehr repariert und sind in ganz grottenschlechten Zuständen?
Ja, wir beide könnten ein Mobilitätskonzept entwerfen. Ich mache eine höhere Frequenz, wir machen mehr Service, mehr Reparatur. Der deutsche Staat gibt für Dieselfahrzeuge im Jahr 7 Milliarden Subventionen aus. Wenn wir diese 7 Milliarden Subventionen nicht mehr ausgeben würden, dann könnten wir in einem Jahr alle Busse in Deutschland als E-Busse laufen lassen. Das nächste Jahr hätten wir wieder 7 Milliarden für Fahrradwege.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich tolle Konzepte entwerfen und würden immer wieder an einem Punkt scheitern, wahrscheinlich an der Lobby, oder? Daran scheitern Sie doch vermutlich auch regelmäßig.
Ja, aber das ist falsch. Das ist auch falsch von der Lobby oder von der Politik, weil der Automarkt wird sich ändern. Wir sind natürlich ein Autoland mit Daimler hier in Baden-Württemberg, mit BMW in Bayern und mit VW in Niedersachsen. Das sind Weltfirmen. Aber wenn die jetzt nicht anfangen umzudenken, wenn sie sich nicht auf eine zukünftige Mobilität einsteigen, und das ist nicht nur das E-Auto.
Wo kann man das Umdenken ansetzen?
Naja, wir setzen natürlich immer erstmal bei der Politik an. Ein Herr Dobrindt sollte nicht weiterhin die blaue Plakette in den Städten und für Deutschland blockieren. Das heißt, dass ab einer gewissen Emission Dieselfahrzeuge nicht mehr in die Städte rein dürfen. Das ist der eine Punkt. Es kann nicht sein, dass ein 2/3 der Messstationen in Deutschland der Grenzwert für die Luftqualität überschritten wird. Das kann nicht sein.
Glauben Sie, es geht also nur mit gesetzlichen Regelungen, die Menschen anzusprechen und auf ein Bewusstsein dort zu appellieren?
Nö, das ist ein Schritt. Das ist ein Schritt, aber natürlich muss die Industrie endlich mal in Richtung E-Mobilität und, wie ich schon gesagt, nicht nur Autos denken. Ich frage mich immer, warum hat Baden-Württemberg, warum hat diese Autoindustrie hier nicht den Tesla entwickelt? Warum muss der woanders herkommen? Wir haben die Ingenieure, wir haben das Know-how. Es geht aber nicht nur um dann einzelne Maßnahmen wie das E-Auto oder Carsharing, sondern es geht auch den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen.
Wie lässt sich das gestalten?
Ja, indem ich nicht morgens überfüllte Bahnen habe, indem ich auf dem Bahngleis stehe. Ich will das mal aus meinem eigenen Leben sagen. Ich fahre von Schleswig-Holstein morgens von Bad Oldesloe, das ist zwischen Hamburg und Lübeck, mit dem Zug nach Hamburg rein. Das ist toll. Ich habe Zeit, ich kann lesen, ich kann meine ersten E-Mails bearbeiten. Aber wenn ich einen Zug zu spät oder zu früh nehme, dann habe ich meistens die Situation, dass der Zug völlig voll ist. Und ich frage seit Jahren immer wieder nach, wann packt man denn hier mal an zweiten oder dritten Waggon dran? Einfach, um es auch qualitativ besser für die Menschen zu machen. Oder
Was kriegen Sie als Antwort?
Wir machen Studien, wir arbeiten dran, aber das ist jetzt schon seit Jahren. Nichts hat sich geändert. Das ist Service, das wäre Service. Oder was mich immer wieder stört, wenn ich von Hamburg nach Berlin mit dem ICE fahre, ich werde öfters mal gerügt, wenn ich mein Fahrrad mitnehme. Ja? Selbst wenn es ein Klappfahrrad ist, hat man immer irgendwelche Schwierigkeiten, das Fahrrad mitzunehmen. Das soll sich jetzt bei den neuen Zügen ändern. Aber ich denke, man muss individuell mal schauen, welche Gewohnheiten hat der Mensch und was kann man tun, um ihn dann auch vom Autoverkehr wegzubringen. Weil man hat selber das Gefühl, mit dem Auto ist man flexibler, obwohl es gar nicht der Fall ist.
Heißt das, Umdenken wurde aber auch politisch verschlafen?
Ja, politisch verschlafen und auch in der Industrie verschlafen. Wie gesagt, warum entwickeln andere E-Mobilitätskonzepte? Warum sind andere Städte wie in Dänemark, Kopenhagen oder in Holland, geht man heute schon davon aus, dass Städte CO2 oder emissionsfrei werden? Warum sind die vor uns dran? Wir haben doch genug Leute, die darüber nachdenken.
Sie erwähnen gerade einige Städte. Gibt es so eine Stadt, die Sie als Vorbild vor sich sehen, wo Sie sagen, Mensch, so könnte die ideale Stadt auch von der Struktur und allem aussehen?
Nö, die ideale Stadt haben wir noch nicht, weil die ideale Stadt würde sich damit beschäftigen, für was eigentlich Städte sind. Sie sind für den Menschen, der Raum in den Städten ist für den Menschen. Und heutzutage sind noch viel zu viele Straßen und Parkplätze für Autos. Und der Mensch hat eigentlich so eine Randfunktion. Und ich glaube, wir müssen unsere gesamte Stadtplanung umdenken und sagen, der Mensch ist das Zentrum, der muss da leben, der soll gesunde Luft haben, der soll Raum haben, der soll Grünflächen haben, der soll in den Städten sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist die Arbeit, die ganz dringend ansteht für die Zukunft.
Die Dire Straits bis zum Schluss. Sultans of Swing. Gewünscht von Roland Hipp, unser Gast heute Vormittag, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Sie haben damals die Kampagne geleitet bei der Brent Spar, als Shell sie in der Nordsee versenken wollte. Aus heutiger Sicht, hätten Sie das genauso nochmal gemacht?
Ja, wir hätten das genauso aus heutiger Sicht gemacht. Wir wussten aber nicht, dass der Verlauf so lief, wie er dann gelaufen ist. Ja, aus heutiger Sicht hätten wir das genauso gemacht. Aber es war nicht die Kampagne um diese einzelne Plattform oder diesen einzelnen Tank von Shell damals, sondern wir haben die Kampagne gemacht, weil wir wussten, 3-4 Jahre später wird eine Entscheidung auf europäischer Ebene getroffen, ob man überhaupt Plattformen versenken kann. Und mit der Brent Spar-Kampagne haben wir diese Diskussion hochgebracht. Diese Diskussion war so stark, auch auf der politischen Ebene, dass man 1998 entschieden hat, keine Plattformen in der Nordsee und am Rande des Atlantiks zu versenken. Und das ist der große Erfolg. Deswegen glaube ich, wir würden das heute nochmal so machen.
Wobei ich ganz überrascht war in der Vorbereitung auf die Sendung, als ich dann nachgelesen habe, dass es wohl damals auch viele Meeresforscher gab, die gesagt haben, also für Mikroorganismen und Meeresböden wäre so eine Versenkung sogar vorteilhaft gewesen. Und die Überbewertung relativ kleiner Probleme würde so die Wissenschaftler dazu führen, dass die dringendsten Umweltprobleme wie etwa die Überfischung des Nordatlantiks vernachlässigt würden. Wie haben Sie dann damals darauf reagiert?
Also Punkt 1, arbeiten wir auch gegen Überfischung. Das heißt, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und wir sahen einfach die Langzeitfolgen, wenn man nicht an einzelne Plattformen denkt, sondern an, ich glaube, in der Nordsee stehen momentan zwischen 4 und 450 Ölplattformen. Und wenn man an die Folgen einer so massiven Versenkung sieht, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, haben gesagt, man würde es auch nicht erlauben, dass ein Einzelner eine Öldose irgendwo wegwerfen darf an Land. Warum soll es Shell gestattet werden und haben dann gesagt, wir finden, es sollte ein generelles Verbot geben, was man in die Umwelt eingetragen hat in Form von Strukturen, von Form von Plattformen, soll rausgenommen werden.
Verstehe ich, was ich nur so erstaunlich fand, dass eben, dass in vielen Gebieten der Meeresböden wirklich wohl auch Schwermetall ausströmt, dass es natürlich ist, wie auch Rohöl aus heißen Quellen und dass da wohl ganz besonders reiches Leben auch herrscht. Hatten Sie solche Informationen doch damals vermutlich auch?
Die hatten wir auch, aber wir schätzen das oder haben das damals in der Nordsee nicht so eingeschätzt, dass die Versenkung von Plattformen in der Menge dazu beiträgt, dass die Biodiversität dann großartig steigt. Und das ist oft ein Streit über Konzepte, aber wir sind froh, dass es nicht dazu gekommen ist, dass wir in der Zukunft diese Wegwerfmentalität in der Nordsee haben, so nach dem Motto, es hat sich ausgedehnt, wir schalten jetzt ab und werfen die Plattform ins Meer.
Ja, unabhängig davon ist die Überfischung natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Wie dramatisch hat sich das entwickelt?
Nö, die Überfischung ist ein Riesenproblem. Ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf, aber ein großer Teil der Fischbestände sind zumindest groß gefährdet. Und wir sind froh, dass wir zumindest mit einigen Unternehmen eine Vereinbarung treffen konnten, dass in der Arktis, wo sich das Eis ja am Nordpol, wo sich das Eis jetzt zurückzieht, dass es dort in Zukunft keinen Fischfang geben wird. Weil das ist für uns übrigens eine große Gefahr, dass wir denken, so je mehr sich das Eis am Nordpol zurückziehen wird, umso mehr wird es dort zur Ausbeutung kommen. Aber die Überfischung ist weiterhin ein generelles Problem.
Essen Sie noch Fisch?
Ich esse gar keinen Fisch. Ich esse auch kein Fleisch. Das habe ich früher mal getan, mache ich heute nie mehr.
Ja, und wir bleiben gleich auf der Straße. Es kommt nämlich eine Mail ins Studio aus Stuttgart von Doris Leonard und sie schreibt: Schönen guten Tag, alles richtig, was der Herr von Greenpeace sagt, aber was machen Leute wie ich, 67 Jahre alt, kann mir kein neues Auto mehr leisten, besitze einen 15 Jahre alten Polo Diesel, der noch gut in Schuss ist und auf den ich angewiesen bin, weil ich aufgrund von schwerer Arthrose nicht Radfahren kann und auch sehr schwer in die und aus den Öffentlichen kommen. Und solche wie mich gibt es viele und ich vermute, aufgrund der demografischen Entwicklung wird es auch in Zukunft mehr davon geben. Roland Hipp, haben Sie eine Lösung für Frau Leonard?
Ja, was mir gerade eingefallen ist, ich habe gelesen, in Stuttgart gibt es eine Initiative von Ehrenamtlichen, die ältere Menschen oder Menschen, die auch irgendwelche Probleme haben, mit Rikschas zum Termin fahren. Und ich würde vorschlagen, mal zu gucken, ob sie mit dieser Initiative in Verbindung kommt. Nicht für jeden Einzelfall wird es eine Lösung geben. Das ist mir auch klar und ich verstehe das auch. Verstehe solche Einzelprobleme. Aber genau das sind die Punkte, wo ich glaube, wir müssen viel stärker individuell gucken und Service anbieten.
Sie sprechen gerade das Ehrenamt an. Auch bei Greenpeace sind natürlich viele, viele Menschen ehrenamtlich engagiert. Was für Initiativen gibt es da? Das klingt ja nach einer erstmal verrückten und guten Idee, aber es braucht wahrscheinlich auch einfach das Ehrenamt dafür, oder?
Ja, also erstmal muss ich sagen, das Ehrenamt ist für uns absolut wichtig. Wir haben in über 100 Städten Gruppen, über 4.500 Ehrenamtliche sind bei Greenpeace engagiert und richtig engagiert. Das heißt tägliche Arbeit, machen Infostände, bringen eigentlich globale Themen in die Regionen und es ist eines unserer wesentlichen Standbeine. Ich kann also immer wieder nur sagen, wie stolz wir darauf sind, diese Ehrenamtlichen zu haben.
Können Sie da noch ein paar Beispiele und Ideen nennen?
Die Stuttgarter Gruppe haben mich informiert und haben gesagt, in den nächsten Wochen machen sie zum Beispiel Kleidertauschpartys. Wir sind ja so weit in unserer Detox-Kampagne, dass wir nicht nur uns darüber Gedanken machen, wie kann man Kleidung entgiften, sondern wir sind sogar so weit, dass wir sagen, wir sprechen mit Unternehmen, wie kann man denn Kleidung in Zukunft reparaturfähig machen, wie kann man Handys mehr reparaturfähig machen und kann man auch andere Wege gehen, wie zum Beispiel Kleidertauschpartys. Das machen die ehrenamtlichen Gruppen ganz, ganz toll. Die machen auch Repair-Cafés, wo sie Smartphones reparieren, wenn was kaputt ist. Und das finde ich unglaublich gute Initiativen.
Und wo Sie gerade auch die Kleidung ansprechen, ich habe den Eindruck, Green Fashion ist ja auf Modewochen dann oft ein Thema. Da hat das Umdenken in gewisser Weise schon stattgefunden.
Ja, auch da würde ich wieder bei den Unternehmen anfangen. Wir haben 80 weltweit große Unternehmen wie H&M, Zara, im Sportsektor, Adidas, Nike und so weiter, haben wir dazu gebracht, dass sie sich committed haben, bis 2020 die gefährlichsten Chemikalien aus ihren Kleidungen zu entfernen. Und jetzt kommt aber der nächste Schritt, dass wir mit diesen Unternehmen und mit der Öffentlichkeit diskutieren, warum brauchen wir eigentlich so Unmengen an Kleidung, Kleidung, die wir teilweise gar nicht anziehen oder nur sehr wenig anziehen. Können wir nicht Kleidung auch anders einsetzen? Und da komme ich immer wieder auf diese Kleidertauschpartys, die ich vor ein paar Jahren, wäre ich da gar nicht in meinem Alter hingegangen.
Was haben Sie zuletzt getauscht?
Jetzt ein paar Hemden, die mir auf Grundlage einer gewissen Fülle nicht mehr gepasst haben, aber noch gut waren. Initiiert von meiner Frau, die gesagt habe, komm, geh mal mit, schau dir das mal an. Ich bin am Anfang sehr widerwillig da hingegangen und ich habe es am Schluss genossen. Weil es war so, dass man da hinkommt, man ist dann einmal durch die ganzen Stände, wo Leute tauschen, machen. Man setzt sich irgendwo zum Café und eine halbe Stunde später kann man wieder durchgehen, weil der Austausch so groß ist, das Kommen und Gehen ist so stark, dass ich völlig überrascht war. Und die ehrenamtlichen Gruppen von Greenpeace haben letztes Jahr einen Kleidertauschtag veranstaltet, wo 40.000 Menschen daran teilgenommen haben. Da scheint es ein Potenzial zu geben.
Und man merkt gleich Ihre Begeisterung auch bei dem Thema absolut. Kleidung. Und das bei einem Mann finde ich auch mal sehr schön, um das Klischee zu brechen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Roland Hipp, bei uns in SWR1 Leute.
Eins gehört.